Termin freitagsabends 19.30 Uhr haben, wo ausgespielte Spiele gezeigt werden. Das heißt, nicht jeden Freitag. Das erfordert eine entsprechende Kommunikationsarbeit, damit die Leute dann auch wissen, wo sie uns sehen können und wann sie den Fernseher einschalten.
Wie ist es im Hockey?
Ja, die Beweggründe sind bei uns noch ein Stück weit anders, denn bis dato war der Hockey-Fan noch gar nicht wirklich in der Lage, alle Spiele zu konsumieren. Es hing davon ab, ob es einen Livestream gab oder nicht.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Für euch spreche ich regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterentwicklung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Das Ganze wie immer nah, inspirierend und zukunftsoptimistisch. Und in dieser heutigen Folge habe ich zwei Sportarten und ich habe es versehentlich Randsportarten genannt, das ist aber natürlich gar nicht richtig, sondern es sind in ihrem eigenen Verständnis eher die Nischensportarten oder Schwellensportarten. Und welche beiden das sind, das verrate ich euch. Das ist einmal die Hockey-Bundesliga, also der Hockeysport. Und da hatten wir als Vertreter, als Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga, Viktor vom Kolke in unserem Podcast. Und der sprach zusammen mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen, mit Christoph Wendt. Und in diesem Gespräch ging es ja wohl einmal um die Struktur und die Situation in den jeweiligen Ligen, aber auch um die aktuelle Mediensituation. Das war auch nochmal ein kleiner Exkurs, dass wir alle Zuhörer nach dieser Podcast-Folge auf jeden Fall wissen, wo sie welche Liga, welche Spiele verfolgen können. Wir haben natürlich über das Vermarktungsportfolio, über die Herausforderungen in der Vermarktung gesprochen, über die Abstimmung mit den Clubs und natürlich auch über die Rolle, die wir in diesen beiden Sportarten zuordnen, mit Weltmeistertitel und dann auch ohne größeren sportlichen internationalen Erfolg. Und auch das Verhältnis zum Fußball. Also, da war eine Menge drin. Hört mal rein. Freue mich, wenn ihr die knackige Stunde mit Viktor und Christoph einmal kommentiert, liked und teilt, denn die beiden Sportarten und insbesondere die beiden Gesprächspartner, Persönlichkeiten sind es auf jeden Fall wert. Viel Spaß dabei. Bis dann. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit zwei Köpfen, auf die ich mich ganz besonders freue, denn die beiden repräsentieren jeweils eine Liga, die vielleicht auch nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit steht, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn es darum geht, Sportdeutschland zu beschreiben und die Erfolge im deutschen Sport mal auf den Punkt zu bringen, sondern die wir bei genauem Hinsehen einmal identifizieren und einmal genauer kennenlernen dürfen. Und da freue ich mich heute auf dieses Gespräch. Auf der einen Seite herzlich willkommen, Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga, Viktor vom Kolke. Moin, Viktor.
Ja, schöne Grüße aus Bonn. Schön, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank dir. Und auf der anderen Seite haben wir den Geschäftsführer der Damenhandball-Bundesliga oder Handball-Bundesliga-Frauen. Wie nennt ihr euch genau? Herzlich willkommen, Christoph Wendt. Vielleicht kannst du uns aufklären.
Das ist die Handball-Bundesliga-Frauen. Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Ich freue mich, dass auch du dabei bist. Wir haben von Viktor schon gehört, er aus Bonn. Dort sitzt denn die deutsche Hockey-Bundesliga. Christoph, wo sitzt du?
Wir sitzen in Dortmund zusammen mit dem Deutschen Handballbund, direkt neben dem Stadion von Borussia Dortmund.
Wir sind also von Hamburg direkt zweimal nach NRW. Das ist gut, dass wir da eine Standleitung haben. Da sitzt sehr viel Sport mittlerweile. Das freut uns. Wir wollen einmal reingucken in euren persönlichen ersten, euer persönlichen eigenen Lebensweg in dieses Sportbusiness. Was habt ihr vorher gemacht? Wo kommt ihr her? Wie seid ihr zu dem Job gekommen, den ihr da jetzt macht, der wirklich dann auch spannend ist und eine ganze Nation in ihrer Sportart vertritt? Lieber Viktor, magst du mal einmal anfangen und einmal über deinen Weg in diese Rolle erklären?
Ja, mache ich gerne. Und tatsächlich ist es eigentlich so ein Back-to-Back-Move. Ja. Basketball ist ja ohnehin sowieso gerade in aller Munde oder amerikanischen Sportart. Insofern war es so, dass ich über lange Jahre meines Lebens Hockey oft und gerne gespielt habe. und auch über dieses Hockey-Netzwerk dann zu meiner ersten beruflichen Station gekommen bin. Insofern, dass Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Liquid Moly HBL mittlerweile, auch da den Connect über einen Tennis- und Hockey-Verein gelegt hat und wir uns dort kennengelernt haben und ich dann 13 Jahre lang für die Handball-Bundesliga arbeiten durfte. Da angefangen vom Diplomanten 2008 bis dann Oktober 2021, wo sich dann eben die Möglichkeit auftat, die Sportart, aus der ich eigentlich komme, dann in die Professionalität zu treiben. Und diese Herausforderung ist es dann tatsächlich auch geworden, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Aber dann war es, glaube ich, nach 13 Jahren auch mal an der Zeit, was anderes auszuprobieren. Und wenn man dann, das brauche ich uns euch allen nicht zu sagen, aus der eigenen Sportart dann ein Stück weit mehr machen kann, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dann kann man damit sicher auch einiges bewirken, was man auch an anderer Stelle gegebenenfalls so hätte nicht hinbekommen können. Das meine ich jetzt gar nicht in Richtung der Handball-Bundesliga, sondern grundsätzlich einfach der Druck beziehungsweise auch der Wille für die Hockeysportart was zu bewegen war einfach da und dadurch, dass wir dann relativ schnell auch in Kontakt kamen, weil wir uns eben aus der Hockey-Bundesliga schon auch kannten, habe ich diese Herausforderung dann eben seit Oktober 2021 angenommen und bin jetzt eben seit 2 Jahren der erste oder darf der erste Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga sein, haben einiges schon geschafft, aber noch viel mehr vor uns liegend. Freue mich da jetzt in dieser Position zu sein. Was das alles bedeuten wird, werden wir uns sicher später noch drauf kommen.
Sag mal ganz kurz, beim Handball hast du mehrere Funktionen inne. Was war das zuletzt? Was war vor der Station jetzt als Geschäftsführer deine Rolle beim Handball?
Ja, der offizielle Titel hieß Geschäftsleitung, Marketing, Unternehmensentwicklung. Inhaltlich bedeutete dies im Wesentlichen die Verantwortlichkeit für die Vermarktung, Zentralvermarktung, also Liquid Moly, den Deal oder damals dann auch mit der DKB produktentwickelnde Themen wie die Kinexon-Partnerschaft, die ich sehr, sehr, sehr gerne mit Frank Leibmann zusammen und Frank Bohmann zusammen initiieren durfte. Das sind so die wesentlichen Themen, die ich gemacht habe, also Vermarktung und dann eben Unternehmensentwicklung, also wo entwickelt sich die Handball-Bundesliga eben hin. Durchaus ein nicht nur ein Handwerk, sondern auch strategische Gedanken, die ich bei der Handball-Bundesliga mit Frank Bohmann und damals noch Marc Schober nicht zu vergessen auch erlernen durfte und mir jetzt sehr, sehr viel bringen in meiner tagtäglichen Arbeit.
Und die Rolle dann zum Geschäftsführer, ist das, mit welchen besonderen Herausforderungen war das verbunden? Wenn du jetzt aus der einen Rolle, der ist doch dann auch sehr stark operativen Tätigkeit, jetzt zu dem generalistischen Kopf der gesamten Liga geworden bist.
Ja, wobei man den operativen Teil eines gerade begonnenen Startups, das wir nach wie vor sind, nicht unterschätzen sollte. So dass ich mich schon in zahlreichen operativen Aufgaben gerade in den ersten 2 Jahren wiedergefunden habe, was auch bis zu einem gewissen Grad okay war und nach wie vor auch ist. Ja, wir haben die Organisation da doch schon größer beziehungsweise auf breitere Füße stellen können. Aber natürlich ist eine gesamtunternehmerische Verantwortung. Das war auch mit wesentlicher Grund, dann diesen Move auch zu machen, dort aus dem eben mehr vermarkterischen Teil bei der Handball-Bundesliga eben eine gesamtunternehmerische Verantwortlichkeit zu übernehmen, in der mir doch sehr vertrauten Sportart Hockey, das ist Handball in 13 Jahren zweifelsohne auch geworden, aber das war mit Sicherheit ein wesentlicher Grund, dann auch diesen von Handball zu Hockey dann wieder zu machen.
Wir gucken uns das, was du gerade sagtest, was Startup anbelangt und die Struktur in der Liga nochmal genauer an gleich. Habe aber schon festgestellt und notiert, dass es da noch eine Gemeinsamkeit zwischen meinen Gesprächspartnern gibt, denn diese intensive Zeit beim Handball, die können wir jetzt ja einmal beim Christoph widerspiegeln, der ja mittendrin ist in diesem ganzen Handballgeschehen. Christoph, erzähl uns doch gerne einmal, wie bist du da hingekommen, was hast du vorher gemacht und wie sehr hat dich diese Handballleidenschaft gepackt?
Ja, ich habe nach meinem Sportmanagementstudium in der Eventbranche in einer Eventagentur gearbeitet zunächst, war dort auch ein paar Jahre im Ausland in Spanien und habe mich in der Organisation von Events getummelt, Beachvolleyball und Tennis vornehmlich. Dort haben wir Turniere der FIVB World Tour organisiert, der ATP Senior Tour und auch der ATP Tour. Ja, und bin dann nach dieser Zeit zurückgekehrt nach Deutschland und dann beim HSV Handball gelandet, 2006. Und aus dieser Zeit dann eben auch Viktor unter anderem kennengelernt und habe dort zunächst im Eventmanagement angefangen und ja, dann eben auch Leiter der Geschäftsstelle gewesen, im Pressebereich gearbeitet, einige Funktionen durchlaufen, bis hin zum Geschäftsführer, bis sich dann 2014 dort die Wege trennten und seit 2016 dann zur Handball-Bundesliga Frauen und dort mittlerweile Geschäftsführer.
Ihr sitzt in Dortmund, hast du gesagt. Da sitzt auch sag mal, der große gesamte Handball, der Handballbund, die HBL und ihr. Wie ist die Struktur bei euch speziell, Christoph? Also wie ist die Handball-Bundesliga der Frauen strukturiert versus deiner, weiß nicht, Brüder, Schwester, Mütter, Gesellschaften um dich herum?
Ja, wir sind sozusagen, bestehen aus der ersten Liga mit 14 Vereinen aktuell und der zweiten Bundesliga mit 16 Vereinen. Das sind sozusagen meine Gesellschafter, wenn man so will. Wir haben einen Vorstand mit dem Andreas Thiel als Vorsitzenden sowie vier weiteren Vertretern der Clubs aus erster und zweiter Liga. Und ja, im Rahmen des Grundlagenvertrages mit dem Deutschen Handballbund sind dann auch gewisse Rechte und Pflichten geregelt. Und wie gesagt, 2016, Mitte des Jahres habe ich dort angefangen, war damals der erste Hauptamtliche überhaupt bei der Handball-Bundesliga Frauen, was sich mittlerweile dann aber ein wenig geändert hat.
Und wie viele weitere Mitarbeiter sind in deiner Organisation tätig?
Nachdem ich damals sozusagen erster Hauptamtlicher war, sind wir jetzt mittlerweile 5,5 Stellen insgesamt in Dortmund.
Okay. Und kannst du das in den Vergleich setzen einmal zur Männerliga? Wie ist die? Also wie viel Personal ist in der arbeitet für die HBL?
Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall schon die 15 Leute gerissen haben. Also so zwischen 15 und 20 dürften das mittlerweile in Köln dort sein.
Okay. Jetzt gibt es die Erfahrungen bei dir auch, Viktor, was den Handball angeht. Der Christoph ist zuständig für die erste und zweite Liga. Wie ist das bei euch strukturiert, Viktor? Wie viele Ligen, Männer, Frauen? Was ist in deinem Verantwortungsbereich?
Ja, das ist tatsächlich diffizil, weil durchaus vielschichtig, denn der Ligaverband, also wir sind letztendlich noch ein e.V., also offizieller Name der Hockey-Bundesliga ist der Hockey-Liga e.V., ist letztendlich ein Zusammenschluss der Bundesliga-Clubs der ersten und zweiten Hockey-Bundesliga, die sich wiederum aufteilt in Damen und Herren, Halle und Feld. Ja, das heißt, durchaus heterogenes Feld an Vereinen. Über 60 sind es Stand jetzt und es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Auf- und Absteiger haben wir, denn eine zusätzliche Besonderheit in der Hockey-Bundesliga ist es, dass du mit mehreren Mannschaften, also Damen und Herren, in der ersten und oder zweiten Bundesliga spielen kannst, aber gleichermaßen es auch sein kann, dass du nur mit einer Mannschaft zum Beispiel in der zweiten Hallen-Hockey-Bundesliga spielst, aber mit keiner weiteren Mannschaft in der Hockey-Bundesliga vertreten bist, was die Produktentwicklung nochmal ganz besonders herausfordernd macht und wir uns deswegen so organisieren, letztendlich auch eine Parallele zu Christophs Organisation, dass auch wir eben diese paar 60 Vereine, die wir orchestrieren, durch ein Präsidium repräsentieren. Ja, das sind 7 Personen an der Zahl, mit der Quellen, dem Präsidenten der Hockeyliga und auch des Krefelder Hockey- und Tennisclubs an der Spitze, der dann wiederum die operative ja, Geschäftsstelle dann einsetzt. Wir sind Stand heute 6 Mitarbeitende, ja, um da auch das Thema des Gender Equalities direkt mit reinzubringen, weil wir eben für Damen und Herren verantwortlich sind. Wir kommen notwendigerweise, glücklicherweise, vielleicht auch verdientermaßen zum 1.10. noch eine weitere Kollegin mit dazu, auf die ich mich sehr freue, sodass wir dann ab 1.10. die operative Arbeit, die wir bis zuletzt mit 3 Personen und 2 Praktikanten, Praktikantinnen umgesetzt haben, dann ein Stück weit weiter verteilen können, was nicht heißt, dass die gleiche Arbeit gemacht wird, sondern die Baustellen werden noch größere, noch herausfordernder und da brauchen wir einfach zusätzliche personelle Ressourcen, die wir nach internen Diskussionen dann auch so bekommen werden.
Und ich halte fest, 5,5 Stellen zu 6 Stellen werden 7. Leichte Führung für Viktor. Christoph?
Dafür für Christoph in einem Namen deutlich wesentlichen Parametern noch. Noch.
Das war vor kurzem noch anders und deswegen bin ich doch ein Stück weit überrascht.
Hat er Viktor vorgelegt. Wer weiß, wo sich das hinentwickelt. Aber Christoph, lass uns noch mal ganz kurz reinhören, bitte. Wie müssen die Zuschauer sich die Rolle denn als Geschäftsführer einer Liga vorstellen? Was passiert da? Also im Verein kann der eine oder andere vielleicht noch sich ein paar, hat vielleicht noch ein paar Vorstellungen, da muss eine Mannschaft zusammengestellt werden, da muss man das Trainingsbetrieb, Hallen- und Spieltagsbetrieb und sowas organisieren. Was ist, wenn du es irgendwie so zusammenfassen kannst in ein paar Sätzen, was ist die Aufgabe eines Liga-Geschäftsführers?
Schwierig in ein paar Sätzen, geht dann irgendwie für eine Saison los mit dem Lizenzierungsverfahren, was wir über die Jahre auch entwickelt haben, einen Lizenzierungsausschuss gegründet haben, mit einem Anwalt, mit einer Wenigkeit als Geschäftsführer der Liga und mit einem Steuerberater Wirtschaftsprüfer. Dort werden dann die finanziellen, wirtschaftlichen Rahmendaten der Vereine geprüft. Wir haben im Laufe der Zeit dort auch eine Eigenkapitalregelung eingeführt. Das heißt, Vereine mit einem negativen Eigenkapital müssen dies jährlich um 10% verbessern. Das ist mal sozusagen der Startschuss dann, das Lizenzierungsverfahren für die darauffolgende Saison. Und dann geht es weiter mit der Organisation des Spielbetriebs, Spielpläne erstellen, Spielansetzungen, Terminierung. Das ganze Business rund um die einzelnen Spiele, die Ansetzung der offiziellen, die Abwicklung der Spiele, das ist mal so der eine Part und dann natürlich eben auch im Weiteren dann die Vermarktung, die Events bestehend aus dem Final Four und dem Super Cup, ja, und noch eine ganze Reihe mehr an Aufgaben.
Victor, auch bei euch einmal, das sind jetzt über 60 Clubs, hast du gesagt, das sind ein paar mehr, also 2 Ligen, aber dann Damen, Herren und dann hast du auch noch gesagt Feldhalle. Das hört sich jetzt irgendwie an nach noch mehr organisatorischem Aufwand, was die Spieltagsorganisation angeht. Was gehört sonst noch zu den Tätigkeiten Geschäftsführer Hockey-Bundesliga dazu?
Ja, du liegst vollkommen richtig mit deiner Vermutung. Also wir organisieren im Jahr rund 1000 Spiele, ja, das ist schon allerhand. Aber für uns im Wesentlichen jetzt gerade in der Anfangsphase geht es für uns erstmal den Spielbetrieb sauber abwickeln zu können. Das in erster und zweiter Liga Hallenfeld, Damen und Herren, aber im Wesentlichen ein Produkt zu schaffen. Also Produktentwicklung ist so, sagen wir mal, das über allem stehende Buzzword, dann mit den unterschiedlichen Ausprägungen. Also dass wir erstmal in der Lage sind, überhaupt eine Liga-Organisation zu führen, sie operativ arbeiten zu lassen. Das Thema Vermarktung, das wesentliche Thema Medialisierung für uns auch ganz, ganz wichtig, gerade in der frühen Phase unserer Organisation gewesen. Und dann ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es in der frühen Phase unserer Liga-Gründung so ist, dass auch noch ein großer Teil an Überzeugungsarbeit mit dazu gehört, eben dort weitestgehend alle Bundesliga-Clubs dann auf die Reise auch mitzunehmen, nicht nur mitzuschleifen, sondern sie dafür zu begeistern, welche Möglichkeiten wir in der Gemeinschaft tatsächlich haben. Denn das ist ja letztendlich der Umstand, warum es die Hockey-Bundesliga dann eben jetzt seit 2, 2,5 Jahren dann auch gibt, dass man eben erkannt hat, dass es, so wie es bis dato gewesen ist, zum jetzigen Status quo geführt hat, es aber eben nicht weitergeht. Das heißt, Produktentwicklung steht über allem. Das heißt, in diesen einzelnen Bereichen, die Christoph jetzt gerade eben aufgeführt hat, werden wir uns auch weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel noch kein Lizenzierungsverfahren. Das heißt, die sportliche Qualifikation für dann die jeweilige Spielklasse ermöglicht dann auch das Spielen in dieser Spielklasse. Da haben wir jetzt erste Schritte gemacht, dass es auch dort einzuhaltende Qualitätsstandards gibt. Das war durchaus Neuland für den einen oder anderen Bundesliga-Clubs, dass es sowas geben sollte und jetzt dementsprechend auch geben muss. Aber ansonsten einzig, dass, glaube ich, zwischen HWF und auch uns dass es im Wesentlichen darum geht, ja, das Step by Step die Produktentwicklung voranzutreiben über die unterschiedlichen strategischen Handlungsfelder.
Wir kommen jetzt gleich nochmal vertiefend zum Vermarktungsthema. Produktentwicklung hast du jetzt als Schlagwort ein paar Mal gesagt. Lass uns doch bitte einmal beide, ganz kurzer Werbeblock. Wo seid ihr eigentlich zu sehen? Also das ist ja alles anders in 2023. Vielleicht wollt ihr beide kurz erzählen. Seid ihr bei Dein oder wo seid ihr zu sehen? Victor, fang du ruhig an.
Wir sind auch im Dein-Kosmos zu sehen. Da sind wir auch sehr, sehr froh und glücklich darüber, das in der Kürze der Zeit hinbekommen zu haben. Wenn man sich anschaut, wo die mediale Berichterstattung der Hockey-Bundesliga herkommt, dann erlaubt es mir hoffentlich kurz den Werbeblock ein wenig nicht auszufern, aber größer machen werden zu lassen, sondern es war ja immer so, dass die Hockey-Nationalmannschaften, Damen wie Herren, bei Olympia, EMs, WMs durchaus erfolgreich waren in der Vergangenheit. Nur dann das Thema Hockey unterjährig wenig bis gar nicht stattgefunden hat. Und das ist eben der Grund gewesen, weil es keine einheitlichen, selbstverpflichtenden Qualitäts- und auch Streaming-Standards gab. Ja, das heißt, jeder Bundesliga-Club hat für sich selber entschieden, ob, wie und in welcher Art und Umfang der jeweilige Bundesliga-Club bewegte Bilder produziert vom Bundesligaspieltag oder eben auch nicht. Da brauche ich jetzt da auch nicht groß dran rum diskutieren. Das funktioniert natürlich nicht, dort ein nationales Medienprodukt aufrecht zu erhalten oder erst recht nicht aufzubauen. Kurz bevor es diesen oder meinen persönlichen Move von der Hamburger Bundesliga zur Hockey-Bundesliga gab, erhalteten sich ja die Gerüchte, dass es durchaus so kommen könnte, dass es dort eine Zeitenwende ist im Moment so ein negativ belegtes Wort, aber tatsächlich eine Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit für uns als Hockeysportart geben kann, Teil dieser Dein-Plattform zu werden. Die Plattform selber umfasst ja noch deutlich prominentere Sportarten als jetzt die Hockey-Bundesliga. Und das haben wir dann auf sehr, sehr vertrauensvolle Art und Weise mit Christian Seifert, Marcel Rontora, Andi Heiden und seinem Team hinbekommen, dass es jetzt so ist, dass wir in der Saison 23/24 auf dem Dein YouTube-Kanal unterwegs sind, dort alle Spiele in gleicher Qualität zu sehen sein werden und auch schon zu sehen sind seit letztem Wochenende oder wenn es dann ausgestrahlt wird, mittlerweile dann seit einem guten Monat. Hat den Hintergrund, dass bis dato die Spiele, die eben produziert wurden, auf den Club-eigenen YouTube-Kanälen ausgestrahlt worden sind und wir dementsprechend dort die Transformation eines Club-YouTube-Zusehers hin zu einem Dein-YouTube-Seher hinbekommen möchten, um dann aber auch die Qualität gewährleisten zu können, die Dein dann auf der Plattform auch braucht, um dann Teil dieser Pay-Plattform zu sein. Das heißt, es gibt von deiner Seite aus die Notwendigkeit, dass wir eben ein verlässlicher Partner sind. Das müssen wir erst noch unter Beweis stellen. Das haben wir am ersten Spieltag, wie ich finde, sehr, sehr sauber hinbekommen, auch in den ersten Spieltagen. Aber gleichermaßen wollen wir natürlich auch unsere Community mitnehmen, auch unsere Clubs nicht überfordern, aber dennoch fordern. Denn das ist das, was wir von uns selber brauchen. Um deine Frage in einem Satz zu beantworten, ja, wir sind Teil des Dein-Kosmos und werden ab Saison 24/25 dann auch auf der Pay-Plattform zugegen sein und freuen uns da sehr drauf, dass wir die Saison 23/24 dafür nutzen, da die Pace aufzunehmen, um dann auch ein verlässlicher Partner zu sein.
Und das war ja eine ganz entspannte Antwort. Aber finde ich gut, dass du das so erklärt hast, weil das ja doch ein kleiner Nuanceunterschied ist. Und gleichzeitig ist Dein auch bestimmt bekannt dafür, dass sie sich der Sportart Nummer 2, wenn man mag, in Deutschland angenommen hat, nämlich Handball. Und Christoph, erzähl kurz, seid ihr da auch vertreten? Gehört ihr zu diesem Dein-Kosmos genauso? Ich glaube, ich entnehme schon ein leichtes Nicken.
Ja, gehören wir. Vielleicht hole ich aber noch mal ein bisschen weiter aus. Die Sichtbarkeit war auch eines der ersten Themen, was ich bei der HBF angegangen bin, 2016/17. Da war es auch so, dass da zwei, drei Vereine einen Livestream angeboten haben. Und das war natürlich Wildwuchs in gewisser Weise. Und wir sind dann mit Sportdeutschland TV gemeinsam mit der ersten Liga dann verpflichtend in den Livestream gegangen, haben das entsprechend über die Jahre weiterentwickelt. Im Laufe der Zeit die zweite Bundesliga mit an Bord geholt und haben jetzt zuletzt erstmalig dann die Medienrechte für 2023, 2024, also diese Saison, ausgeschrieben und ja, mit verschiedenen Marktteilnehmern gesprochen. Und am Ende ist es dann eine Kombination geworden, wenn man so will. Unser Hauptpartner ist Sportdeutschland TV. Dort werden die Spiele dann ab dieser Saison eben auch im Pay-Angebot laufen. Zusätzlich dann mit einer Sublizenz sind wir mit der ersten Bundesliga und spielen im DRB-Pokal bei Dein vertreten. Und schlussendlich dann auch haben wir vor kurzem eine Kooperation mit Eurosport bekannt gegeben, wo dann bis zu 15 Spiele pro Saison im Free TV auf Eurosport 1 laufen. Bei Sportdeutschland TV gibt es dann auch immer je Spieltag ein Spiel frei empfangbar, um so auch eine gewisse Grundsichtbarkeit weiterhin zu gewährleisten.
Doch gut, dass wir das alles nochmal so aufgeschlüsselt haben, denn da scheint der Sportkonsument in Deutschland sowohl mehrere Variationen dieses Jahr oder spätestens mal seit diesem Jahr, aber wahrscheinlich auch schon etwas eher, mehrere Variationen zu haben. Gleichzeitig muss ich auch ein bisschen schlau machen darüber, wie er denn was und wo vor allen Dingen zu sehen bekommt. Könnt ihr da sagen, dass ihr da auch eine Verpflichtung seid, euren Fans, euren, aber auch euren Clubs Kommunikationstipps zum Kommunikationsmaterial mit an die Hand zu geben, damit das den Fan auch erreicht, damit der Fan auch eine Chance hat, einzuschalten? Wie geht ihr da vor? Christoph, mach du ruhig kurz weiter.
Auf jeden Fall. Bei uns war es dann primär im ersten Step eben dann auch die Kommunikation des Wechsels in das Pay-Angebot bei dem bekannten Partner Sportdeutschland TV, weiterhin mit eben einem entsprechenden Free-Anteil. Und ja, darüber hinaus natürlich auch dann eben auf Dein mit der ersten Bundesliga neben weiteren Handballinhalten wie die Handball-Bundesliga Männer, die zweite Liga der Männer und auch internationalen Spielen. Da sind wir natürlich sehr glücklich darüber, in diesem Umfeld dann auch zu erscheinen. Und letztendlich dann auch die Kommunikation von der Partnerschaft mit Eurosport an den Free-Spielen, wo wir einen angedachten Termin freitagsabends 19.30 Uhr haben, wo ausgespielte Spiele gezeigt werden. Das heißt, nicht jeden Freitag. Auch das erfordert eine entsprechende Kommunikationsarbeit, damit die Leute dann auch wissen, wo sie uns sehen können und wann sie den Fernseher einschalten.
Wie ist es im Hockey?
Ja, die Beweggründe sind bei uns noch ein Stück weit anders, denn bis dato war der Hockey-Fan noch gar nicht wirklich in der Lage, alle Spiele zu konsumieren. Das heißt, es hing davon ab, ob es einen Livestream gab oder nicht. Dann sind wir wieder beim Wort der Produktentwicklung, dort eben eine Verlässlichkeit in der Bewegberichterstattung herzustellen. Das war für uns wesentlicher Mehrwert. Zum einen, weil es eben das noch nicht gab. Das heißt für uns ein wesentlicher Meilenstein, sowohl die Minute 1 bis 60 bei uns darstellen zu können, verlässlich darstellen zu können, aber vor allen Dingen auch die Berichterstattung unter der Woche deutlich umfangreicher gestalten zu können. Denn am Ende des Tages generiert sich ja dann auch da wieder die Neugier oder die Attention auf das nächste Spiel, ob man es dann im Stream oder vor Ort sich anschaut. Das heißt, für uns war es im Wesentlichen wichtig, dass wir einen Partner bekommen oder uns suchen, der bereit ist, mit uns diese Entwicklung auch zu gehen. Und da hätte ich mir persönlich keinen besseren vorstellen können als Dein in Verbindung mit dem Produktionspartner Spontent. Denn was wäre passiert, wenn diese Lösung nicht funktioniert hätte? Wir hätten kein vermarktungsfähiges Produkt, so wie Christoph es jetzt gemacht hat, ausschreiben können, weil es das eben noch nicht gibt oder gab. Und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich den Betrag X, den ich dann von einem Taker genommen hätte, exakt in das gleiche Thema Produktentwicklung eines Streamings stecken müssen. Insofern war es nur folgerichtig, genau diesen Weg zu gehen und für uns auch konsequent zu gehen, dass wir eben erstmalig jetzt den Umstand haben, da alle Spiele abzudecken und aus diesen Spielen dann auch eine Bewegtbildberichterstattung auf den digitalen Kanälen, aber gerne dann auch auf analogen Kanälen gewährleisten zu können, die der Hockeysport so die letzten 30, 40 Jahre nicht gehabt hat.
Bleib noch mal ganz kurz beim Hockey. es ist hoffentlich der Sportbevölkerung in Deutschland, den Sportinteressierten, nicht ganz untergegangen, dass wir sportlich nicht nur einen tristen Sommer hinter uns haben, sondern wir haben auch sehr viel freudige Ereignisse. Und ein freudiges Ereignis, das haben wir den Hockeyherren zu verdanken. Ihr seid Weltmeister geworden.
Ja, genau. Wobei das schon im Januar war und das ist tatsächlich ein Umstand, den ich bei aller Begeisterung, ich habe das WM-Finale Basketball selber letzten Tagen, Wochen dann noch verfolgt. Am Ende des Tages spricht im Moment keiner mehr über die Hockey-Weltmeister von Januar 2023. Ja?
Deswegen vielleicht startet die Frage, inwiefern könnt ihr als Liga, die ja dann ganzjährig irgendwie den Anspruch haben, unterwegs zu sein, davon A, profitieren und B, inwiefern könnt ihr es als Liga noch besser nutzen, damit auch 8-9 Monate nach dem Triumph noch jemand über dieses sportliche Highlight auch noch weiterspricht und das auch noch weiter Thema ist?
Ja, das ist ja sagen wir, die ganz große Frage, die eigentlich über allem steht. Also wie kriegen wir das hin, dass der Sport visibel ist? Ja, und da will ich jetzt auch gerade gar nicht groß differenzieren zwischen Verband, also Nationalmannschaft. Nationalmannschaften dürfen nicht vergessen, dass wir gerade Ende August noch eine Heim-EM hatten, wo beide Mannschaften auch im Halbfinale waren. Die Mädels eine Bronzemedaille geholt haben, die Herren unglücklich im Halbfinale ausgeschieden sind. Also welche Sportart kann für sich schon beanspruchen, dass sie mit 2 EM-Halbfinalteilnahmen, sagen wir mal, sportlich durchschnittlich zufrieden sind oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich? Da gibt es nicht allzu viele in Deutschland. Aber am Ende des Tages, um auf die Frage zurückzukommen, ist es so, wie kriegen wir es hin, gemeinschaftlich, Verband wie auch Liga, eine Visibilität des Sportes herzustellen, die nicht davon abhängt, ob der Adler jetzt bei EMs, WMs oder Olympischen Spiele im Halbfinale ist und Medaillen kämpft, sondern eben auch in der Bundesliga stattfindet, sowohl vor Ort als auch medial. Und da ist das Thema des verlässlichen Standards das Wichtigste, dass es eben den Umstand gibt, dass wir in einheitlichem Setup produzieren, dass wir diese Bilder dementsprechend distribuieren können, denn am Ende des Tages wird keiner auf die Hockey-Bundesliga warten. Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir aus uns selbst heraus so gut und so attraktiv sind, dass Medienpartner, dass Sponsoren, dass Multiplikatoren auf uns aufmerksam werden und sehen, dass es nicht nur die erfolgreichste deutsche olympische Sportart ist, sondern dass wir tatsächlich auch außerhalb der vier Ecken einigermaßen gut performen. Nur, und das sagen wir, sage ich persönlich in aller Demut, da ist in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert, aber in den Jahren zuvor zu wenig. Und man sieht, dass andere Sportarten, wie jetzt dann auch im Dein Kosmos, wie Volleyball, wie auch Tischtennis, da ein Stück weit fleißiger waren. Und das gilt es jetzt aufzuholen. Bin mir aber sehr sicher, dass wir die Kräfte so bündeln werden, um da auch unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Denn das ist unser Ziel, dass wir bis 2028 Teil der Top 5 nationalen Mannschaftssportarten sind.
Christoph, Handball, ich habe es vorhin mal so nebenbei gesagt, vermeintlich die zweitbeliebteste Sportart in Deutschland, wobei da betteln sich wahrscheinlich auch noch ein paar amerikanische Sportarten, ein paar Einzelsportarten drum, aber nehmen wir es mal, dass die Handball-Nationalmannschaft immer in der Lage war, für viel Furore zu sorgen, auch im TV. Was ist mit den letzten Erfolgen der Damen-Nationalmannschaft? Und vor allen Dingen, wie hilft euch das oder hilft euch das eben nicht? Also das ist die gleiche Frage, wie ich sie an Viktor gestellt habe. Was ist da der Einfluss von so einer Nationalmannschaft da?
Also die letzten größeren Erfolge, die waren vor meiner Zeit. Die liegen schon ziemlich lange zurück. Von daher, ist die Hoffnung bei uns natürlich jedes Jahr vorhanden, doch jetzt mal etwas höher im Ranking dann abzuschließen und möglicherweise dann auch mal ein Finalwochenende bei einem großen Turnier zu erreichen. Das würde uns auf jeden Fall helfen, aber es würde auch nicht von einem auf einen anderen Tag etwas Signifikantes verändern, sondern wir müssen als Liga unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen vor Ort gute Spiele organisieren. Wir müssen medial präsent sein und neben der Übertragung der Spiele, wie Viktor es eben auch schon angedeutet hat, dann über weitere Formate wie Highlight-Clips, die dann auf verschiedensten Plattformen wie zum Beispiel Social Media dann auszuspielen sind. Dort müssen wir präsent sein für den Endkunden, wenn man so will. Ein eine erfolgreiche Nationalmannschaft hilft. Und die wünschen wir uns auch im Bereich Handball der Frauen. Das alleine wird nicht alles für uns ändern.
Jetzt haben wir den doch dann etwas ausführlicheren Ritt einmal durch die aktuelle Mediensituation gemacht. Ich glaube, das war, glaube ich, auch hilfreich. Es hat einiges nochmal aufgeklärt. Und jetzt lassen Sie uns nochmal einmal in die damit ja fast schon einhergehende Vermarktungsmöglichkeiten schauen. Ihr seid jetzt beide in diese Rolle gekommen. Da gab es schon eine Zeit lang etwas davor. Vielleicht nicht immer genau das Konstrukt wie beim Viktor, aber es gab zumindest schon mal irgendwie ein Ligaverbund und auch irgendwie den Bedarf an Vermarktung. Was habt ihr vorgefunden, als ihr in eure Rolle gekommen seid? Und was sind jetzt die ersten Schritte? Wo habt ihr entdeckt, da muss ich was anpacken, da muss ich was verändern, da müssen wir, Stichwort Vermarktung und damit auch Geld verdienen, Geldeinnahmen für die jeweilige Liga, da müssen wir ein, zwei Sachen ändern. Christoph, magst du gleich direkt weitermachen?
Ja, anfangs war es eben dieser Schritt der Sichtbarkeit mit dem Livestream und dann im zweiten Schritt sehr schnell die Organisation eines eigenen Final Four Turniers, was es zuvor so nicht gab, sondern immer von einem der vier teilnehmenden Pokal-Halbfinalisten vor Ort bei sich selbst ausgerichtet wurde. Das war natürlich für uns als Liga sozusagen ja nicht zu vermarkten, wenn man so will, wenn man dann erst nach feststehender Halbfinalteilnehmer weiß, wohin geht die Reise überhaupt und dann findet 2 Monate später das Event statt. Das waren zwar immer gelungene Veranstaltungen, aber waren überhaupt nicht zu vermarkten. Und dann sind wir 2018 in die Stuttgarter Porsche Arena gegangen und haben das Pokal Final Four dort eigenständig als Liga organisiert, haben mit Olymp auch einen Namensgeber dort recht schnell gefunden, was natürlich gerade in der Anfangsphase sehr hilfreich war, weil wir mussten mit diesem Event auch aus dem Stand heraus wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, da gab es in dem Sinne keine Investmöglichkeiten, sondern wir mussten gleich von Tag 1 sozusagen mindestens mal die schwarze Null erwirtschaften. Und ja, das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind mittlerweile jetzt ja in der 6. Ausgabe in Stuttgart beim Final Four, haben mittlerweile mit Haushahn auch einen neuen Namensgeber dort gefunden, schaffen es immer besser, das Event zu vermarkten, hatten im letzten Jahr 25 Partner mit an Bord, haben vor knapp 4.000 Zuschauern dort am Finalsonntag gespielt. Unser Ziel ist es, dieses weiter auszubauen. Am Ende des Tages natürlich auch mal vor ausverkauftem Haus, vor 6.500 Leuten dort zu spielen. Das geht manchmal, die Entwicklung nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt. Aber Step by Step geht's voran und war sicherlich ein erster wichtiger Schritt in der Anfangsphase, die eigenständige Organisation eines Final Four Turniers.
Also Final Four ist die eine Einnahmenseite. Gibt es weitere Ligapartner, für die ihr zuständig seid in der Ligavermarktung?
Es gibt dann weitere Ligapartner, wie Select zum Beispiel, die über die erste und zweite Bundesliga die Bälle zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird ausschließlich mit Select-Bällen bei uns gespielt. Ja, und im Weiteren dann hauptsächlich Eventpartner, aber wir arbeiten natürlich, Stichwort Produktentwicklung, weiter daran, eben auch Ligapartner zu finden und an uns zu binden.
Kannst du was zum Gesamtetat oder Gesamterlösen aus dem Sponsoring sagen oder Gesamtetat des Ligabetriebs, wobei das ja natürlich auch noch von ganz anderen Beträgen abhängig ist, also vielleicht doch so das Vermarktungspotenzial und das Vermarktungsergebnis, was ihr dann entwickelt habt mit der Zeit?
Also als ich mal angefangen bin, da hatten wir einen Etat von 300.000 und dieses Jahr werden wir die 1 Million knacken. Also das hat sich Stück für Stück stetig entwickelt. Da sind wir aber längst noch nicht am Ende angelangt.
Gehen nochmal kurz einen weiter. Wenn ihr zuständig seid für oder das Final Four in ein eigenes Eventformat gepackt habt, also ich sag mal überspitzt den Verein weggenommen, wenn ihr jetzt auch noch in der Vermarktung der Liga, des einen oder anderen Ligapartners geht, wie muss man sich da die Zusammenarbeit mit den Vereinen vorstellen? Rufen alle Juhu, endlich gibt es da jemanden, der die Erlöse eines neuen Partners für die Liga auf 16 oder 14 oder 30 Vereine verteilt? Oder wie ist da die Zusammenarbeit zu verstehen? Also das ist ja wahrscheinlich auch ein permanentes Ringen um die richtige Lösung.
Auf jeden Fall. Und in dem Moment, wo man mit einem Liga-Partner kommt, dann geht es ja um Exklusivitäten im Zweifel. Und das ist dann die hohe Kunst, das hinzubekommen. Und natürlich, wenn ich einen Partner habe, der die Exklusivitäten von einigen Vereinen tangiert, dann schreien die nicht sofort Juhu und sind begeistert, sondern dann haben die erstmal Sorgen um ihren eigenen Partner. Also von daher ist es relativ komplex, das Ganze. Und ja, am Ende des Tages ist natürlich das große Ziel, einen Ligapartner, einen Namenspartner zu finden, wo dann auch alle Vereine hinter diesem Partner stehen und sagen, für das Namensrecht sind wir bereit, dann eben auch entsprechende Werberichte herzugeben.
Habt ihr dafür schon ein Paket im Auge, im Kopf?
Da gibt es natürlich ein Paket und da gab es auch schon Gespräche, aber wie du dir vorstellen kannst, ja, sind das nicht ganz einfache Gespräche und wir müssen weiter an unseren Hausaufgaben arbeiten und müssen ein besseres Produkt liefern. Wir sind im Rahmen unserer Weiterentwicklungsstrategie gerade dabei, das zu tun. Seit dieser Saison wird beispielsweise in der ersten Bundesliga Frauen nur noch auf Handballböden mit Handballlinien gespielt. Das heißt, es gibt da keine bunten Felder mehr mit ganz vielen wilden Linien. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und am Ende des Tages dieser Weiterentwicklungsstrategie steht, dass wir dann in 2025, 26 in Hallen spielen wollen, wo zwei Längstribünen sind und ich dann nicht mehr gegen eine Schulturnwand filme, sondern eben auf eine Tribüne.
Das ist eine spannende Weiterentwicklung. Für den Fall, dass hier jemand zuhört, den das Thema Namensrecht an der Handball-Bundesliga der Frauen richtig fett interessiert ist. Wir werden deine Kontaktdaten hier verlinken in den Shownotes. Und auch wenn du jetzt noch keinen Pitch und noch keinen Preis und noch kein Paket genau formuliert hast und aufgerufen hast, ich bin mir sicher, du bist da gesprächsbereit, falls das jemand hört. Über Provisionen und so weiter unterhalten wir uns hinterher.
Das ist in Ordnung.
Victor, der Pitch gehört jetzt sozusagen dir. Wie ist es bei euch? Von wo kamt ihr, als du eingestiegen bist und sozusagen dieses Startup ja irgendwie dann als Geschäftsführer dem Vorstandst? Und wo steht ihr jetzt? Und wie ist da die Zusammenarbeit mit den Vereinen? Ja, 60, über 60 Vereine. Also mehrere Fragen in einer sollen wir ja nicht stellen. Also fangen wir mal vorne an. Wie war es vorher und wie ist es jetzt?
Also als wir im Oktober 2021 die operative Arbeit aufgenommen haben, hatten wir nicht einen Laptop. Ja, das heißt, ich durfte dann in den mir vertrauten darunter sagen, Saturn gehen und mir einen Laptop kaufen, damit wir überhaupt handlungsfähig sind. Das mal, um da dann mal den ersten Dominostein zu nennen. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Also wir hatten schon einen vom Verband sauber organisierten Spielbetrieb, der aber im Oktober 2021, wie wir alle wissen, und das auch relativ schnell wieder vergessen, mehr als auf der Kippe stand, weil zwei Wochen nachdem wir drei Wochen nachdem wir unsere Arbeit aufgenommen haben, die Hallensaison anstand. Nochmal wieder eine Besonderheit, wie gesagt, wir organisieren nicht nur die olympische Sportart Feldhockey, sondern eben auch Hallenhockey. Das heißt, wenige Tage nachdem wir in der Lage waren, eine E-Mail zu schreiben, stand nochmal gar nicht fest, ob wir überhaupt einen Spielbetrieb aufrechterhalten können über dann die Jahreswende 21/22. Hat dann aber doch insofern funktioniert, dass wir dann spielen konnten und dann Ende Januar ein erstes Final Four Turnier tatsächlich auch gespielt haben. Da werde ich den Kollegen der Sportstadt Düsseldorf ewig für dankbar sein, dass wir da sehr, sehr unkompliziert eine Veranstaltung vor handverlesenen 750 Zuschauern spielen durften. Die Final Four Veranstaltung ist bei uns in dem Fall so, dass es nicht nur das Final Four eines Geschlechts ist, sondern beider Geschlechter. Das heißt, an einem Final Four Wochenende haben wir, anders als es jetzt bei der HBF oder bei der HBL der Fall ist, nicht drei oder vier Spiele, sondern tatsächlich haben wir mindestens sechs, und vielleicht sogar sieben Spiele an einem Wochenende, was durchaus anstrengend für alle Beteiligten, nicht nur für die Spieler ist, sondern auch für die Organisatoren und dann auch Fans. Aber wir haben uns wir haben die Füße in die Hand genommen und gesagt, okay, wer soll es machen außer uns? Keiner wird es so gut und so umfangreich, so professionell machen können wie wir. Insofern, let's go for it. Haben uns da dann an die Arbeit gemacht und versucht, unseren Spielbetrieb insofern so aufzustellen, dass der A zukunftsfähig organisierbar ist, ein sehr, sehr großes, umfangreiches Restrukturierungsprozess für unser Spielorganisationstool in der Zeit entwickelt und haben dann auch frühzeitig die produktentwicklerischen Themen fokussiert, damit wir überhaupt in der Lage waren, vermarkten zu können. Ja? Also das Final Four Turnier, welches dann auch über damals noch Spontent distribuiert wurde und die digitalen Kanäle der Sportbau hat innerhalb von wenigen Monaten durch die handelnden Personen so funktioniert, wie es funktioniert hat. Das hat uns extrem geholfen. Aber dann haben wir uns erstmal hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen ein Produkt entwickeln, was überhaupt vermarktbar ist. Ja, dort Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl bei den Bundesliga-Clubs gewisse Standards notwendig machen, aber auch möglich gemacht werden können von den Bundesliga-Clubs, dass das durch das eine oder andere Gremium dann durch muss und dass es dann auch Diskussionen mit sich bringt. Ich glaube, das ist jetzt kein Hockey-exklusives Thema. Habe ich zumindest in meiner HBL-Zeit sowohl in erster als auch zweiter Bundesliga miterleben dürfen, was für uns jetzt ein Riesenvorteil war, weil wir daran den einen oder anderen Stoppfehler dann umgehen konnten. Und jetzt ist es so, dass wir einen Haushalt haben von einem mittleren sechsstelligen Betrag. Zusätzlich kommen dann nochmal die Vermarktung und auch Umsetzung der Events, sodass wir jetzt, je nachdem, wie dann die Veranstaltungen auch laufen, auch bei knapp einer Million Etat derzeit unterwegs sind. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten aber durch weitere Vermarktungserfolge, die wir erzielen werden, da bin ich fest von überzeugt, dann auch weiter entwickeln. Und das muss sich ja auch entwickeln bei uns, um da jetzt auch sowohl intern wie extern keine falsche Erwartungshaltung zu schüren, ist klare Absprache, dass wir zentrale Vermarktungserlöse erstmal bis auf Weiteres direkt wieder ins Produkt zurückführen. Denn dass wir nach 2 Jahren ein solches Produkt vorfinden, wie wir es jetzt vorfinden, da hat, glaube ich, vor 2 Jahren noch nicht jeder dran geglaubt, was nun möglich war, dass wir uns eben durch intensive Diskussionen auf einen gemeinsamen Weg einigen konnten. Und da bin ich den handelnden Personen in den Clubs, insbesondere in den ersten Clubs, auch sehr dankbar für.
Jetzt haben wir bei den Mitarbeitern leichte Überhand beim Viktor gehabt, beim Gesamtetat leichten Überhang beim Christoph, mit ausgeglichenes Verhältnis hier in der Runde. Stichwort Namensrecht der Liga, ist das bei euch ein Thema?
Ja, tatsächlich ein tagesaktuelles Thema, kann man nicht anders sagen. Also da arbeiten wir natürlich an der Königslösung eines Namensrechtspartners. Gleichermaßen sind wir aber auch demütig genug, dass es eigentlich vermessen ist, nach 2 Jahren der Produktentwicklung schon von einem Namensrechtspartner zu gehen, von auszugehen. Das heißt, das realistische Szenario ist eher, dass wir, ich sage jetzt mal, eine Handvoll Partner bekommen, die eben dann in so einen Namensrechtspartner ausmachen. Aber klar, ja, dafür sind wir alle Wettkämpfer genug, um da auch nach den großen Sternen zu greifen. Und eben mit der Geschichte, die wir über uns als Hockey Bundesliga erzählen können, gepaart mit den sportlichen Erfolgen der Nationalmannschaft, haben wir, glaube ich, starke Argumente, die wir aber jetzt auch erst kommunizieren können, weil wir eben jetzt in der Lage sind, ein belastbares Produkt hingestellt zu haben, was nicht heißt, dass die Entwicklung da schon am Ende des Tages angekommen ist, aber wenn wir einen Namensrechtspartner brauchen, brauchen wir Verständnis auf Seiten des Partners, dass wir uns in einer Entwicklung befinden, was ja durchaus auch charmant sein kann. Aber natürlich auch auf der anderen Seite noch die Kampagnenfähigkeit auf Seiten der Bundesliga-Clubs, die es, wie vieles andere, eben in der Vergangenheit eben auch noch nicht gegeben hat.
Jetzt packen wir dann in den Shownotes neben den Kontaktdaten von Christoph deine noch dazu. Für den Fall, dass der Sponsor, der gerade zuhört und schon bei Handballdamen zuschlagen wollte, dann jetzt auch noch dann die Hockey-Bundesliga dazu nimmt.
Sehr gerne.
Sehr gerne, das ist gut. Jetzt haben wir ja auch die Situation, dass wir hier nicht über die Sportart, Deutschland-Sportart Nummer 1 plus mit Sternchen reden. Wenn wir heute Abend Fußball einschalten und das vielleicht doch wieder zweistellige Millionen Zuschauer an die Fernseher zieht, dann sind das ja auch Zahlen, die leider im Handball und wobei bei manchen Ereignissen vielleicht dann doch schon, aber im Handball und im Hockey nicht so üblich sind. Daher die Frage, versteht ihr euch eigentlich, wie nennt man das denn? Nennt man das Randsportart, Zweitsportart oder welchen Titel würdet ihr euch da selber geben und was würdet ihr euch mal wirklich vom Fußball wünschen? Was sollen wir mal ändern auf dem Sporttableau, damit es denn auch gerade in den Sportarten, in denen so fleißig, so akribisch gearbeitet wird und Aufbauarbeit und auch Erfolge eingefahren werden, dass da ein bisschen mehr Möglichkeiten und Entwicklungschancen gegeben werden. Viktor, was ist dein Wunsch?
Also ich würde bei der Hockeysportart niemals von Randsportart sprechen, sondern eher von Schwellensportart oder Nischensportart. Schwellensportart deswegen, weil wir uns eben auf der Schwelle zur Professionalisierung oder zum einem höheren Grad der Professionalisierung befinden, aber auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer eine Nische bedienen werden. Ja, das ist so, dessen müssen wir uns bewusst sein, aber auch in der Nische kann man sich mehr als gut zurechtfinden, wenn nicht sogar gemütlich machen, weil man eben die Möglichkeit hat, sowohl als Sportart selber als auch dann für andockende Partner eben eine Sportart komplett zu ownen. Ja, so wie es im Fußball mit den Beträgen dann nur in der zweiten oder dritten Bandreihe möglich sein wird. Bin aber wirklich überhaupt gar kein Freund davon, über andere Sportarten zu sprechen, zu urteilen, sondern im Wesentlichen meine Kraft darauf zu verwenden. Die brauche ich tatsächlich bis ins letzte Korn, meine eigene Sportart, meine eigene Liga, aber unsere Liga ist ja nicht meine persönliche, sondern unsere Liga voranzutreiben. Was ich mir vom Fußball wünschen würde, einiges, ja, bestenfalls die sportlichen Erfolge, die Damen und Herren Nationalmannschaften die letzten Jahre errungen haben, auch die Demut, die unsere Sportlerinnen Woche für Woche an den Tag legen. Das sind USPs, die wir aber in der Story erzählen müssen, also in der Botschaft, die wir aussenden. Denn wenn wir auf das nackte Thema der Reichweiten gehen, dann werden alle anderen Sportarten außerhalb des Fußballs niemals eine Relevanz bekommen. Deswegen sind wir gut beraten, unsere Geschichte zu erzählen, gerne gemeinschaftlich mit Partnern zu erzählen und auch noch weiterzuentwickeln. Die Chancen, diese Geschichten nicht nur in der Schublade liegen zu haben, sondern sie tatsächlich auch nach draußen zu tragen, sind so gut wie noch nie. Insofern volle Kraft voraus, genau eben dort dann auch diese Partnerschaften zu finden, die es gibt für unsere Sportarten. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wie gesagt, es ist ein Outbound-Geschäft, kein Inbound-Geschäft. Insofern müssen wir raus und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen tun. Und deswegen ist es für uns ein tagesaktuelles Thema.
Das spricht ja mir aus dem Herzen, ist ja voll unser Thema, Outbound. Insofern freue ich mich über das Folgegespräch nach dieser Podcast-Runde, lieber Viktor. Hier wird schon ein Termin bei dir eingetragen. Christoph, stimmst du mit der Definition überein von Viktor und was ist dein Wunsch, deine Wunschliste an den Fußball?
An den Fußball habe ich gar keine Wünsche und ja, stimme da grob mit Viktor überein. Wir befinden uns auf dem Weg der Weiterentwicklung. Den gehen wir, den müssen wir gehen, der schrittweisen weiteren Professionalisierung. Dann werden sich auch auf der Vermarktungsebene weitere Erfolge einstellen. Natürlich an der einen oder anderen Stelle, wenn man sozusagen auf den Sport der Frauen und bei uns dann auf den Handball der Frauen blickt, wünscht man sich dann ein wenig die Wertschätzung eben für den weiblichen Bereich, der an der einen oder anderen Stelle dann doch mal fehlt. Da gelingt es den Fußballern gerade, entsprechende Schritte zu gehen und die erhoffe ich mir natürlich dann auch für den Handball.
Höre ich da so einen leichten Wunsch raus, wenn ich einen Wunsch an den Fußball, dann doch einen Wunsch an die männlichen Handballkollegen?
Nee, den habe ich nicht gehört.
Okay, muss ich mich da vertan haben.
Aber tatsächlich ist es ja, sorry, wenn ich da gerade reingrätschen habe und dann, wenn man dann Sendekonzept vielleicht kurz ein wenig in die Seitengasse führe. Aber tatsächlich ist das ja eine spannende Frage. Also die ich vollkommen wertfrei mal in die Runde stelle und würde mir einfach mal eure Meinung dazu auch gerne anhören. Im Fußball wird viel darüber gesprochen, was man tun muss, um die gleiche Wertschätzung oder jedenfalls auch gleiche Visibilität herzustellen. Aber gleichermaßen gibt es, ja, da habe ich jetzt die Hockeybrille auf, das seht ihr mir hoffentlich nach, gibt es ja schon Sportarten oder auch unsere Sportart, wo das Thema Gender Equality seit Jahrzehnten gelebtes Thema ist. Ja, also wir haben von 24 Mannschaften spielen knapp 10 Mannschaften in der Bundesliga mit Damen- und Herren-Mannschaften auf gleichem Platz, mit gleichen Rahmenbedingungen, bei nahezu gleichen Bezahlungen oder Entlohnungen, wenn es das in der Fülle der Sportlerinnen und Sportler überhaupt gibt. Wo ist da die wirkliche, ehrliche Begeisterung oder auch Bereitschaft auf Seiten der Partner da, ein solches Thema tatsächlich zu kommunizieren, auszuspielen und nicht in der einen oder anderen Nuance ebenfalls auch künstlich herbeizuführen.
Christoph, als Handballverantwortlicher in dieser Dreierkonstellation gilt diese Frage einmal dir. Ich kann da nur sagen, dass richtig, Viktor, ich glaube, dass bei manchen Sportarten da massiv auch medial, durch wen auch immer getrieben, dafür gesorgt wird, dass da ein Verständnis, eine Bereitschaft und eine Annäherung entsteht. Bei anderen Sportarten, die wir auch sehr, sehr gerne und intensiv betreuen, wie zum Beispiel dem Volleyballsport, ist das Verhältnis sogar schon andersrum. Also und auch irgendwie wurde das nie in Frage gestellt, denn da verdienen oder da sind die Bedingungen für die Damen, für die Frauenmannschaften also einfach besser. Die Equal Pay ist da eher von den Männern einzufordern. Also das ist durchaus eine Sportart, bei der das ohne Frage und ohne Diskussion völlig natürlich so auch gelebt wird. Und bei manchen Sportarten wird da gerade sehr viel Aktivität betrieben. Jetzt spiele ich dann doch die Frage nochmal zum Christoph. Wie beantwortest du Viktors Statement oder Anfrage da? Wie können die Partner dafür sorgen, dass das ein ausgeglicheneres Verhältnis gibt?
Die können sicherlich ihren Teil dazu beitragen, indem sie diese Weiterentwicklung gemeinsam mit uns gehen. Ich würde nochmal sagen, dass uns aber generell in Deutschland schon und das im Vergleich auch zum Ausland dann doch so ein bisschen da die Akzeptanz im Sport für die Frauen etwas fehlt und dem der Männer etwas zurücksteht. Da gibt es gerade im Handball dann Beispiele wie die skandinavischen Länder, wie auch Ungarn, Kroatien oder ähnliches, wo einfach ja der Sport an sich einen relativ hohen Stellenwert hat und da es dann auch nachrangig ist, welche Nationalmannschaft da jetzt erfolgreich ist, ob es die Damen oder die Männer sind, dort ist die Akzeptanz höher, würde ich sagen, im Moment noch als in Deutschland. Da befinden wir uns in einem Prozess und der geht auch voran, sehr langsam, wie ich finde, aber
wir haben in 2024 ein Jahr der Olympischen Spiele, diesmal in Europa, in Paris. Welche Chancen seht ihr durch dieses Event auch nochmal für nicht nur sportlich, sondern auch nochmal für die Vermarktung eures Verantwortungsbereichs? Christoph, welche Rolle spielt da Handball der Frauen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es da eine Qualifikation noch bedarf. Und welche Chance siehst du da für eure Vermarktungsaufgabe?
Da bedarf es einer Qualifikation und die letzte Olympiateilnahme liegt schon sehr, sehr lange zurück. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und es wird auch nicht gerade einfach. Wir sind dennoch vorsichtig optimistisch mit unserem Bundestrainer Markus Gaugisch dieses Ziel zu erreichen. Aber es ist ein hohes Ziel und ja, würde uns natürlich in der Wahrnehmung und in der Aufmerksamkeit auf jeden Fall einen gewissen Schub geben.
Wie ist es beim Hockey?
Nahezu gleiches Thema bei uns. Auch wir müssen uns sowohl mit Damen als auch Herren noch qualifizieren. Denn nur der Kontinentalmeister qualifiziert sich automatisch für dann die Olympischen Spiele. Selbst die Herren als amtierender Weltmeister sind nicht automatisch qualifiziert. Das heißt, im Januar werden sich dann beide Teams bestenfalls für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dann auch durchaus mit aussichtsreichen Medaillenchancen. Aber auch da gibt es mindestens mal eine Handvoll Mannschaften, die nach ganz großem greifen können. Da gehört Deutschland mit dazu, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. In den vergangenen Olympiaden, bei den vergangenen Olympischen Spielen, wie es ja exakt dann heißt, hat das weitestgehend gut bis sehr gut funktioniert. Und dann wird es natürlich einer jeden Sportart wieder Flügel verleihen, wenn dort Medaillen oder sportliche Erfolge in Paris stattfinden. Klar, ist jetzt in Europa aufgrund der medialen Berichterstattung, was Zeitverschiebung und so weiter angeht, wenn man da an Rio oder auch Tokio oder was auch immer denkt, war das nicht ganz so freundlich. Aber für uns ist dann ganz, ganz wesentlich, dass wir dann noch besser vorbereitet sein werden als noch bei den letzten Olympischen Spielen, wo es die Hockey-Bundesliga eben noch gar nicht gab, inklusive der Vorteile, die wir gerade eben schon in aller Ausführlichkeit auch diskutiert haben. Insofern werden Verband und auch Liga da wiederum einen sehr, sehr großen Schritt weiter nach vorne gegangen sein, um dann einen bestenfalls eintretenden sportlichen Erfolg nicht nur im deutschen Haus zu feiern, was die Handball- und Hockey-Protagonisten Sicherheit gleichermaßen gut können und auch schon in der Vergangenheit bewiesen haben, sondern dass wir dann auch tatsächlich in der Lage sind, diesen Hype oder diesen Sockel Jahr für Jahr Olympische Spiele immer weiter ansteigen oder höher werden zu lassen. Das muss der Anspruch sein. Es gibt nicht einen einzigen Hockey-Liga-Repräsentanten oder Spieler, der da unsere Nationalmannschaften nicht den maximalen Erfolg gönnt.
Und den wünschen wir logischerweise auch. Mindestens mal das Sportlerherz wünscht das. Ich danke euch beiden sehr herzlich für diese knackige Stunde, für diese Einblicke in eure Sportart, in die Nischensportart oder eure beiden Nischensportarten, in eure Ligen, auch in die Herausforderungen, was die Vermarktung angeht. Und wir haben einen kleinen Ausblick oder Einblick bekommen in die mediale Berichterstattung. Das war, glaube ich, auch ganz hilfreich. Und einen Ausblick auf das, was möglicherweise in 2024 so ansteht. Insbesondere, wenn wir dann über sportliche Erfolge bei Olympia reden können. Ja, ganz herzlichen Dank, wie gesagt, das Schlusswort gehört nachher euch, bevor wir uns dann nächste Woche nochmal sprechen in dem kleinen Zukunftsbild. Aber für heute, wie gesagt, an euch beide herzlichen Dank nach Bonn, herzlichen Dank nach Dortmund und in der Reihenfolge dann vielleicht auch von euch einmal das Schlusswort. Viktor, die letzten Worte dann gehören dir.
Ja, vielen Dank für den Austausch, Christoph. Wir hören ja doch an anderer Stelle das eine andere Mal voneinander. Stefan mit seinem Dreck hat mir viel Spaß gemacht und wird hoffentlich die Diversität des Sports in Gänze noch mal wieder befeuern, auch aus unterschiedlichster Ecke und kann den auf rechte Geberseite nur zusprechen, dass es auch andere Sportarten gibt außerhalb der Monosportkultur in Deutschland, die es gilt zu unterstützen. Da werden wir als Hockeysportart gerne bereit, in Gespräche einzusteigen. Ich freue mich da sehr drauf und bin zuversichtlich, dass wir da die Schritte, die wir nicht nur wollen, sondern tatsächlich auch in die Tat überführen werden, erfolgreich absolvieren.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Viktor. Vielen Dank, Stefan. Interessant, Stefan, dass du gar nicht wusstest, dass wir uns bereits kennen. Aber jetzt bist auch du im Bilde und ja, mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke euch. Das war's. Bis dann. Ciao aus Hamburg. Das war die Folge mit Viktor von Kolke, Geschäftsführer Hockey-Bundesliga, und Christoph Wendt, Geschäftsführer Handball-Bundesliga Frauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und die Bewertung dieser Podcast-Folge kriegt von euch 5 Sterne, Daumen hoch, ein Teilen, ein Kommentieren, ein Liken. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn ich mit beiden einmal über das kleine Zukunftsbild spreche, nämlich über das Jahr 2024. Freue mich auf euer Einschalten zur nächsten Woche, zur selben Zeit wieder. Bis dahin, euer Stefan. Ciao aus Hamburg.